Halten Sie nicht manche Aussagen der Bibel für überholt? Und sind nicht viele Passagen für Ihre nichtchristlichen Freunde völlig ungeeignet? Dann brauchen Sie den neuen Bibabo, den Bibelbastelbogen, der Bibellesen wieder zum Vergnügen macht. Der Bibelbastelbogen, das ist eine Bibel mit vorperforierten Seiten zum leichten Heraustrennen unbequemer Passagen. Stellen Sie Ihre ganz individuelle Bibel selbst zusammen. Mit dem neuen Bibabo ein Kinderspiel. Fragen Sie noch heute bei Ihrem freundlichen christlichen Buchhändler nach dem Bibabo. Und machen Sie für nur 23,95 Euro aus Ihrer schweren Bibel ein handliches Giveaway, für dessen Inhalt Sie sich nicht mehr schämen müssen. Natürlich aus dem Hause Sanfte Verführung. Dieser Werbespot, der ist jetzt kein echter Werbespot, sondern kommt von einem christlichen Kabarettduo, die hießen damals, als ich sie gehört habe, Nimm 2, und ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Aber erstmal guten Morgen, ich hoffe, ihr könnt mir folgen heute. Aber das Problem, was in diesem Bibabo dargestellt wird, in diesem Bibelbastelbogen, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Manche Stellen in der Bibel, die liest man mit einem gewissen Unbehagen. Und die würde man jetzt nicht unbedingt als erstes mit dem interessierten nicht-christlichen Nachbarn lesen, weil sie für uns selber irgendwie ein bisschen schwierig sind zu verstehen. Und zu so einer Stelle kommen wir heute auch in unserer Reihe über den ersten Korintherbrief. Da geht es um den Ausschluss von bestimmten Personen aus der Gemeinde. Also Gemeindezucht. Und ich habe diese Predigt schon einmal gehalten. Ich habe sie zwar jetzt überarbeitet, aber im Wesentlichen ist es dieselbe Predigt, die ich vor 2 Jahren schon mal hier gehalten habe. Damals musste ich sie halten, weil wir eine ganz aktuelle Situation hatten in der Gemeinde, wo es um den Gemeindeausschluss ging. Und heute halte ich sie einfach deshalb, weil mir ohne mein Zutun dieser Text im Predigtplan zugeteilt wurde. Und ich möchte gerne mit euch den Text lesen. Er steht in 1. Korinther 5 und ist das ganze Kapitel, die Verse 1 bis 13. Allgemein hört man von Unzucht bei euch und noch dazu von einer solchen Unzucht, wie sie selbst bei den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters zum Weibe genommen hat. Und da wollt ihr euch noch in die Brust werfen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der Schuldige aus eurer Mitte entfernt werde? Nun, ich, der ich leiblich zwar abwesend, aber mit meinem Geiste bei euch anwesend bin, habe über diesen Menschen, der sich so schwer vergangen hat, bereits Gericht gehalten, als ob ich persönlich bei euch wäre. Wir wollen uns nämlich im Namen des Herrn Jesus versammeln, ihr und mein Geist im Verein mit der Kraft unseres Herrn Jesus, und wollen den betreffenden Menschen, dem Satan, zur Vernichtung des Fleisches übergeben, damit der Geist am Tage des Herrn Jesus gerettet werde. Euer Rühmen ist nicht schön. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Ihr seid ja doch als Christen frei von allem Sauerteig, denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in meinem vorigen Briefe geschrieben, ihr möchtet keinen Verkehr mit unzüchtigen Leuten haben. Das heißt nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Betrügern und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt auswandern. Jetzt aber schreibe ich euch unmissverständlich so, ihr dürft keinen Verkehr mit jemandem haben, der den christlichen Brudernamen führt und dabei ein unzüchtiger Mensch oder ein Betrüger, ein Götzendiener, ein Verleumder, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen Menschen dürft ihr nicht einmal Tischgemeinschaft haben. Denn was habe ich mit dem Richten von Leuten außerhalb der Gemeinde zu tun? Habt nicht auch ihr nur die zu eurer Gemeindegehörigen zu richten? Die Draußenstehenden wird Gott richten. Schafft den bösen Menschen aus eurer Mitte weg. Ich möchte gerne noch kurz beten, dürfte gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für diesen Morgen, danke, dass wir dein Wort haben, danke, dass ja, dein Wort auch Themen anspricht, die wir vielleicht lieber umgehen würden. Und bitte hilf du uns, dass wir dein Wort ernst nehmen, hilf du mir, dass ich dein Wort richtig weitergebe und dass wir ja, entsprechend auch handeln. Amen. Ja, die Predigt heißt Sünde und ihre Folgen. Und Sünde hat verschiedene Auswirkungen oder Folgen. Erstens, Sünde hat Folgen für die Gemeinde. Zweitens, Sünde und ihre Folgen für den Sünder selbst. Und drittens, Sünde und ihre Folgen für die Mitgeschwister, für die anderen Geschwister, die da mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Der erste Punkt, Sünde und ihre Folgen für die Gemeinde. Und der Text, den wir jetzt hier gelesen haben in 1. Korinther 5, der macht deutlich, dass es hier nicht um eine einmalige Sünde ging, die einmal begangen wurde und wo es dem Sünder nach wirklich leid getan hat und er hat es gelassen, sondern es geht um Sünde, die ganz bewusst und dauerhaft verübt wurde und das noch dazu ohne erkennbare Reue. Also jemand, der wirklich in Sünde lebt und nicht davon lassen möchte, obwohl er es besser wüsste. Und so möchte ich jetzt auch den Begriff Sünde verstehen in dieser Predigt. Es geht jetzt nicht um die Sünde, die uns täglich passiert, die wir eigentlich nicht wollen, sondern es geht darum, dass ich wieder besseres Wissen an Sünde festhalte. In Sünde fällt jeder von uns immer wieder. Wer was anderes behauptet, ist ein Lügner. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit der Sünde um? Halte ich dran fest oder bereue ich sie und suche Vergebung und bekenne sie meinem Herrn und gebe auch mein Möglichstes, dass das nicht wieder vorkommt oder lebe ich einfach darin? Das ist ein Unterschied. Und in der Gemeinde in Korinth, da haben Zustände geherrscht, die schlimmer waren als in der Welt außenrum. Und Korinth war an sich schon ein sehr sündhaftes Pflaster. Also es war, war sprichwörtlich die Unzucht in Korinth und in der Gemeinde selbst war es teilweise noch schlimmer als außenrum. Und Paulus möchte gar nicht viel darüber schreiben, was denn genau für eine Sünde vorliegt. Die Korinther, die wussten sowieso Bescheid, um was es da ging, was er anspricht und darum sagt er einfach nur, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ich denke, wir müssen da jetzt auch nicht drüber spekulieren, wie genau die Umstände da jetzt waren. Die Heilige Schrift tut es auch nicht. Es reicht uns zu wissen, dass es in der Gemeinde Korinth schlimmer zuging als in der Welt, als unter den Heiden. Und ja, Unzucht, das biblische Wort, was da gebraucht wird, bezeichnet eigentlich jede Art von sexueller Handlung außerhalb einer gültigen Ehe. Also so könnte man das definieren, was Unzucht bedeutet. Das könnte ich jetzt natürlich noch weiter ausführen, aber das wäre wahrscheinlich eine Predigt für sich. Deshalb müsste man das einfach glauben. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne eine Ausarbeitung dazu geben, wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt. Und die Gemeinde hat Sünde geduldet. Und wenn man den Korintherbrief im Zusammenhang liest, dann wird da auch deutlich, dass die Gemeinde wohl diese Sünde nicht nur geduldet hat, sondern sie sogar noch irgendwie gut fand. Dass die Geschwister in Korinth die Sünde gar nicht mehr als Sünde wahrgenommen haben, sondern sie eher noch als einen Ausdruck ihrer christlichen Freiheit verstanden haben. Und besonders der Anfang von Vers 2 aus unserem Text, der weist genau in diese Richtung, wo Paulus ja zu den Korinthern schreibt, und da wollt ihr euch noch in die Brust werfen, also stolz darauf sein, und habt nicht viel mehr Leid getragen? Oder im Vers 6 sagt er, euer Rühmen ist nicht schön. Also scheinbar waren die Korinther tatsächlich stolz auf diesen Zustand, weil sie es wahrscheinlich als einen Ausdruck ihrer christlichen Freiheit verstanden haben und sagen, ja, die Liebe deckt ja die Menge Sünden. Jetzt, wo wir Christen sind, da gelten die Regeln einfach nicht mehr für uns. Wir dürfen leben, wie wir wollen. Aber es ist ein abschreckendes Beispiel, was wir hier sehen in Korinth, weil geduldete Sünde in der Gemeinde dazu führt, dass man zuerst mal gegen die Sünde abstumpft und dann, so wie wir es hier sehen, sogar noch dazu führt, dass man auf die Sünde stolz wird und sie vielleicht sogar richtiggehend feiert, so wie man in Korinth den Eindruck hier gewinnt. Aber wenn die Gemeinde anfängt, Sünde zu dulden oder sie sogar gut zu heißen, wie unterscheidet sie sich dann noch von der Welt? Die Berufung von den Menschen, die Jesus nachfolgen, ist es ja in dieser Welt, Salz und Licht zu sein. Und das Salz, das man in die Suppe reintun zum Beispiel, das macht den Unterschied. Eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht besonders gut. Ein Raum ohne Licht ist dunkel. Wir sollen Licht sein, wir sollen Salz sein. Und unser Jesus sagt in Matthäus 5, 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sollen also für gute Werke bekannt sein als Christen, nicht für schlechte. Als Gemeinde sind wir der Leib Jesu und müssen den Anspruch haben, heilig zu sein. Ich bin heilig und ihr sollt es auch sein, sagt uns Gott in seinem Wort. Weil eben Jesus Christus, unser Haupt, selbst heilig ist und deswegen soll der Leib auch heilig sein, wir als seine Gemeinde. Und Jesus hat uns bereits geheiligt. Wir müssen nicht unsere Heiligkeit erarbeiten. Er hat uns geheiligt durch seinen Opfertod. Wir sind vor Gott völlig gerecht als seine Kinder, weil Christus für uns gestorben ist und weil uns seine Gerechtigkeit zugesprochen wird. Das ist die geistliche Stellung, die wir haben. Und unser Zustand, unser Leben, das soll sich immer mehr dieser Stellung angleichen. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Und deswegen heißt in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Wir sollen also als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde praktisch ausleben, was wir in der Stellung vor Gott bereit sind, nämlich heilig. Und wenn wir dieses Streben nach Heiligung aufgeben, dann leben wir an einem entscheidenden Ziel vorbei, das Gott für seine Kinder und für seine Gemeinde gesteckt hat. Wenn man mal die Christen in Rom mit den Christen in Korinth vergleicht, dann fällt da ein großer Unterschied auf. In Römer 1, Vers 8, da schreibt Paulus über die Geschwister in Rom Folgendes. Römer 1, Vers 8, zuerst sage ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen Dank dafür, dass man von eurem Glauben in der ganzen Welt mit Anerkennung spricht. Also der Glaube der Korinther war in der ganzen, Glaube der Römer, römischen Christen, war in der ganzen damals bekannten Welt bekannt. Sie haben mit Anerkennung von diesen Geschwistern in Rom gesprochen. Und in 1. Korinther 5, da hört es sich ganz anders an. 1. Korinther 5, Vers 1. Allgemein hört man von Unzucht bei euch, und noch dazu von einer solchen Unzucht, wie sie selbst bei den Heiden unerhört ist. Also für was sind wir als Gemeinde bekannt? Die Römer waren für ihren Glauben bekannt, die Korinther für ihre Unzucht. Unser Handeln hat Auswirkungen nach außen. Und das muss uns bewusst sein. Als Gemeinde haben wir einen Auftrag, und zwar Salz und Licht zu sein und für gute Werke bekannt zu sein. Und wenn wir als Gemeinde beginnen, Sünde zu dulden, zu tolerieren oder sie sogar noch gut zu finden, dann könnten wir uns mit so einem Seemann vergleichen, der sich darüber freut, dass er ein Loch in seinem Schiffsrumpf entdeckt. Und der dann sieht, ach ja, das ist ja so schön, wie das Wasser da rauskommt aus diesem Loch und bei uns ins Schiff reinkommt, das sprudelt hier so schön, es gibt so lustige Blubberblasen. Und wenn dieser Seemann nichts dagegen macht, gegen dieses Wasser, was ins Schiff hineinkommt, dann geht das Schiff unter. Und wenn wir als Gemeindeschiff das Wasser der Sünde ungehindert eindringen lassen, dann gehen wir auch unter. Dann ist irgendwann kein Unterschied mehr da zwischen Gemeinde und Welt. Dann verlieren wir diese Salz- und Lichtkraft, die wir doch nach außen haben sollten. Aber nicht nur nach außen hat unser Handeln dann Wirkung, sondern auch nach innen. Im Vers 6 von 1. Korinther 5 heißt es: Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Man braucht beim Backen nur ein bisschen Sauerteig in den Teig geben und mit der Zeit wird der ganze Teig durchsäuert. Je mehr, desto schneller, aber auch wenn es nur ein bisschen Sauerteig ist, ist einfach eine Frage der Zeit, bis dann dieser Teig durchsäuert ist. Und genau dieses Bild benutzt der Heilige Geist, um den Korinthern und uns durch Paulus zu zeigen, wie gefährlich es ist, wenn wir mit Sünde so einen laxen Umgang pflegen. Dann wird Sünde um sich greifen. Und wenn man dann nicht entschlossen dagegen vorgeht, dann werden andere in der Gemeinde mit in diesen Strudel der Sünde gezogen werden. Das wird um sich greifen, weil man sich dann sagt, ja, wenn der das darf und das für den okay ist, ist es für mich auch okay. Und so wird es immer größere Kreise ziehen. Und das Schlimme an der Sünde ist ja, dass die nicht von Anfang an abschreckend und schrecklich aussieht, sondern die sieht am Anfang ganz schön aus. Das ist ja gerade der Trick auch des Teufels, dass er uns Sünde als was verkauft, was schön ist. So wie wir es vorher auch von der Hildegard gehört haben, als Satan zu Jesus sagt, wenn du vor mir niederfällst, gebe ich dir die ganzen Reiche dieser Welt. Das klingt auf den ersten Blick doch wunderbar. Aber was wäre es für ein Preis gewesen, den unser Herr Jesus dafür gezahlt hätte? Sünde sieht am Anfang immer ganz, ganz toll und schillernd aus, aber sie bringt eine schreckliche Bezahlung. Der Sünde Sold ist der Tod. Und gerade die Unzucht sieht oft so verlockend aus. Kann denn Liebe Sünde sein? Da kann nichts Schlimmes dabei sein. Und der Hang zur Unzucht, der steckt in uns allen drin, in jedem von uns. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber er ist da und der Hang zur Sünde steckt in uns, weil ja, das Menschenherz böse ist von Jugend auf. Und Gottes Wort warnt uns vor der Sünde, es warnt uns vor der Unzucht, nicht deswegen, weil Gott uns keine Freude gönnen möchte, sondern weil er uns schützen will. Und gerade bei der Sexualität hat Gott einen Schutzraum für Sexualität geschaffen, das ist die Ehe. Und es kann ganz fatale Folgen haben, wenn ich Sexualität außerhalb von diesem Schutzraum lebe. Das ist wie mit unserem Ofen zu Hause im Wohnzimmer. Ich freue mich über das Feuer, solange es im Ofen drin ist. Da kann ich auf dem Sofa sitzen, dem Feuer zuschauen und mich daran freuen, dass das Feuer unser Wohnzimmer heizt. Aber wenn das Feuer dann irgendwann auf unserem Parkett weiter brennt, würde ich nicht mehr locker auf dem Tisch sitzen oder auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern was dagegen unternehmen. Der Ofen ist der Schutzraum für das Feuer und so ist die Ehe der Schutzraum für die Sexualität. Und es gibt ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die durch ein ausschweifendes Sexualleben unfähig geworden sind, sich dauerhaft an Menschen wirklich zu binden und sich dauerhaft liebevoll an andere Menschen zu binden. Es gibt alles Mögliche auch an körperlichen Auswirkungen. Es gibt Geschlechtskrankheiten, ungewollte Schwangerschaften, es gibt Sexsucht, es gibt Abhängigkeit von Internetpornografie und so weiter. Also auf diesem Bereich der Sexualität und Unzucht kann ganz, ganz, ganz viel kaputt gehen, wenn man Gottes Anweisungen missachtet. Aber wir halten uns nicht deshalb an Gottes Gebote, weil wir mit unserem Verstand eingesehen haben, es ist gut, sondern wir halten uns zuerst mal daran, weil wir glauben, es ist Gottes Wort und weil wir glauben, dass das, was uns Gott sagt, wirklich gut ist. Und wenn wir in der Gemeinde gegen fortgesetzte Sünde nicht entschieden vorgehen, dann greift Sünde um sich und dann zerstört diese Sünde nicht nur das Leben von dem einen, der in Sünde gefallen ist und darin lebt oder an ihr festhält, sondern auch das Leben von anderen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Sünde hat also schlimme Auswirkungen für die ganze Gemeinde. oder kann schlimme Auswirkungen haben für die ganze Gemeinde. Das war der erste Punkt. Jetzt kommen wir zu dem zweiten. Folgen der Sünde für den Sünder selbst. In unserem Text, 1. Korinther 5, behandelt Paulus einen ganz krassen Fall von Unzucht. Und er geht dann in Vers 5 sogar so weit zu sagen, dass dieser Mensch dem Satan übergeben werden soll zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Und was es jetzt genau bedeutet, da gehen die Meinungen ein Stück weit auseinander, gibt es verschiedene Auslegungen. Der amerikanische Bibellehrer William MacDonald, der hat dazu geschrieben, die Exegeten, also die Ausleger, sind sich über die Bedeutung dieses Satzes nicht einig. Einige sind der Ansicht, dass es sich hier um einen Ausschluss aus der Ortsgemeinde handelt. Außerhalb der Gemeinde ist der Bereich der Herrschaft Satans. Deshalb wäre dem Satan überliefern einfach ein Gemeindeausschluss. Andere sind der Ansicht, dass die Macht, dem Satan zu übergeben, eine besondere Vollmacht der Apostel war, die aber heute nicht mehr existiert. Ferner besteht keine Übereinstimmung über die Bedeutung des Ausdrucks zum Verderben des Fleisches. Viele sind der Ansicht, dass hier leibliche Leiden beschrieben werden, die von Gott benutzt werden, um die Macht der sündigen Lüste und Gewohnheiten im Leben dieses Menschen zu brechen. Andere sind der Ansicht, dass mit dem Ausdruck zum Verderben des Fleisches ein langsamer Tod beschrieben wird, der einem Menschen Zeit gibt, Buße zu tun und verschont zu werden. Also, man ist ja einfach nicht ganz sicher, was bedeutet das wirklich, aber auf jeden Fall sehen wir an dieser Wortwahl, die Paulus hier trifft, wenn er von Verderben des Fleisches redet oder von dem Satan überliefern, dass es hier nicht um irgendeine Kleinigkeit geht, sondern dass hier mit ganz großer Härte und Strenge gehandelt werden muss. Und hier geht es nicht einfach darum, jemand aus dem Verein auszuschließen, sondern wir bewegen uns hier in ganz anderen Dimensionen mit ganz schwerwiegenden Folgen für den Sünder. Aber auch diese schweren Geschütze, die hier aufgefahren werden, sage ich mal, die haben nicht das Ziel, den Sünder zu vernichten oder sich als Gemeinde über ihn zu stellen, zu sagen, wir sind die Heiligen und du bist der verdorbene Sünder und jetzt haben wir endlich mal das Recht, dich hier rauszuschmeißen. Sondern auch diese schweren Dinge, die haben das Ziel, den Sünder zur Umkehr zu bringen. Im Vers 5 heißt es, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Gemeindezucht hat immer das Ziel, den Sünder zur Umkehr zu bewegen. Auch wenn das natürlich nicht das einzige Ziel ist, das haben wir im Punkt 1 gesehen, auch die Gemeinde ist zu schützen. Aber für dieses Ziel, den Sünder zur Umkehr zu bewegen, da gibt es verschiedene Stufen. Und in Matthäus 18 werden uns diese Stufen eigentlich genannt. Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Also wie einer, der kein Anrecht mehr hat an der Gemeinde, der sich offensichtlich so verhält wie einer, der in der Welt lebt und nicht mit Christus lebt. Aber wichtig ist, wenn Sünde vorliegt, soll man zuerst hingehen und den anderen unter vier Augen ermahnen. Und wenn das Ermahnen nichts fruchtet, dann soll man zu zweit oder zu dritt mit demjenigen sprechen. Und erst dann, wenn das auch nicht fruchtet, dann wird es ein Fall für die gesamte Gemeinde. Und wenn die Ermahnung der gesamten Gemeinde nicht hilft, dann muss es zu diesem Ausschluss kommen. Und ich denke nicht, dass es eine Sache von wenigen Tagen ist, sondern dass da eher Wochen und Monate dazwischen liegen, zwischen diesen Ermahnungen. Dass ich auch nicht nur einmal hingehe allein, sondern mehrmals, um diesem Bruder, diese Schwester, um ihr zurückzuhelfen. Und 1. Korinther 5, da scheint so zu sein, als ob das fast noch eine Steigerung von so einem Ausschluss wäre, weil nicht nur gesagt wird, wir sollen dann diese Person, die ausgeschlossen wurde, als Heide oder Zöllner ansehen, sondern er soll wirklich verstoßen werden. In Vers 13 heißt es, verstoßt ihr oder schafft den bösen Menschen aus eurer Mitte weg. Und dass hier Gottes Wort einen Menschen, der sich Bruder nennt, lesen wir, einer, der den christlichen Brudernamen führt, als den Bösen oder den bösen Menschen bezeichnet, das zeigt uns, wie weit sich diese Person von der Wahrheit des Evangeliums wegbewegt hat. Die Sünde hat also ganz furchtbare Folgen für den Sünder selbst und davor soll er geschützt werden, auch durch Gemeindezucht. Und als letzten Punkt, da schauen wir uns an, welche Folgen die Sünde nach 1. Korinther 5 auch noch für die anderen Geschwister hat. In Vers 12, da lässt der Heilige Geist Paulus eine rhetorische Frage stellen. Da heißt es, denn was habe ich mit dem Richten von Leuten außerhalb der Gemeinde zu tun? Habt nicht auch ihr, die zu eurer Gemeinde Gehörigen zu richten? Habt nicht auch ihr, die zu eurer Gemeinde Gehörigen zu richten? Das ist diese rhetorische Frage, die er stellt. Und die Antwort darauf ist ja. Als Gemeinde haben wir zu richten, oder müssen wir diejenigen richten, die zur Gemeinde gehören, die sich falsch verhalten. Und zwar auf Grundlage der biblischen Wahrheit und natürlich auch mit der richtigen Herzenseinstellung dazu. Aber um das Richten, da kommen wir nicht herum. Sondern das sagt hier der Heilige Geist durch Paulus ganz eindeutig auch zu uns. Und dieses Richten ist nicht eine spezielle Aufgabe der Ältesten oder des Leitungskreises, sondern es ist eine Aufgabe von jedem Einzelnen und von der Gemeinde als Ganzes. Gerade weil wir in der Gemeinde Geschwister sind und hier ja grundsätzlich Liebe herrschen soll, da fällt es uns dann oft schwer zu richten. Es fällt uns schwer, sowas zu tun. Wir wollen nicht richten, wir wollen Harmonie, wir wollen, dass wir, ja, dass uns allen gut geht, dass wir uns lieb haben gegenseitig. Und deshalb versuchen wir oft, um so richten auch herumzukommen. Und dann fallen uns natürlich auch wieder Sätze ein, die Jesus gesagt hat, zum Beispiel Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann denken wir uns, ja gut, dann ist es doch unsere Lösung. Wir richten einfach gar nicht mehr. Die Liebe, die deckt eine Menge von Sünden zu und so machen wir das jetzt. Wir richten einfach nicht mehr. Das wäre die Lösung, die vielen von uns und mir rein menschlich am besten gefallen würde. Weil ich wirklich nicht wild drauf bin, Menschen aus der Gemeinde auszuschließen oder ja, Gemeindezucht zu üben, Kontakt zu meiden. Wer macht es mit wirklicher Freude? Wer macht sowas gerne? Ich denke, niemand. Und deswegen würde man am liebsten ganz ums Richten herumgehen, aber das ist biblisch nicht richtig. Und wenn man den Zusammenhang von Matthäus 7 anschaut, wo Jesus ja vor dem Richten warnt, dann wird ziemlich schnell klar, dass unser Herr nicht gemeint hat, dass wir gar keine Urteile mehr bilden sollen, sondern dass es ihm darum ging, dass wir nicht pharisäerhaft urteilen oder richten sollen, also nicht aus falschen Motiven heraus. Und klar ist natürlich auch, dass wenn wir andere richten, dass wir dann dieselben Maßstäbe an uns anlegen müssen. Aber um das Richten selbst, da kommen wir nicht herum. Und Schlagwort, was man da leider auch oft in diesem Zusammenhang hört, ist, dass es doch lieblos sei zu richten. Klingt auf den ersten Blick einleuchtend. Oder dass man sagt, man muss doch hier um der Liebe willen auch mal die Gebote Gottes ein bisschen zurückstellen. Aber das ist eine fatale Sicht der Dinge. Gott stellt sich uns in seinem Wort vor als ein Gott, der ganz viele Eigenschaften in sich vereinigt. Unter anderem sagt er auch, er ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Also er ist die Liebe in Person. Und wenn die Liebe in Person uns Menschen seinen Willen offenbart, dann kann es nicht anders sein, dann ist dieser Wille auch Ausdruck seiner Liebe. Dann ist das, was wir in der Bibel finden, Ausdruck seiner Liebe. Auch Ausdruck seiner Heiligkeit, aber auch Ausdruck seiner Liebe. Und wenn ich also anfange zu behaupten, das, was in 1. Korinther 5 steht, das sei lieblos, dann stelle ich meine eigene Definition von Liebe über die Definition, die uns Gott von Liebe gibt. Und dann ist, wenn Gott wirklich Liebe ist, und das glauben wir, und wenn Gottes Wort wirklich Gottes Wort ist, und das glauben wir auch, dann ist auch hier diese Gemeindezucht, diese strenge Gemeindezucht in 1. Korinther 5 Ausdruck der Liebe Gottes. Auch wenn das vielleicht mit unserem Empfinden von Liebe nicht übereinstimmt. Das heißt in 1. Korinther 5, dass wir Personen, die behaupten, sie seien Christen, aber gleichzeitig Unzüchtige oder Geizige oder Götzendiener, Lästerer, Trunkenbolde oder Räuber sind, aus unserer Mitte verstoßen sollen. Es heißt sogar ausdrücklich, dass wir mit so jemandem keinen Umgang oder keinen Verkehr haben sollen. Es bedeutet, dass wir den Kontakt zu solchen Personen meiden sollen. Und das ist natürlich hart, das fällt uns schwer, wir würden gerne anders handeln. Aber genau da sind wir an dem Punkt, wo wir Gott vielleicht auch nicht verstehen, so wie wir es vorher auch im Zeugnis vom Samuel gehört haben, wo man Gott manchmal einfach nicht versteht, aber trotzdem an ihm festhält. Und hier verstehen wir Gottes Wort vielleicht auch nicht und trotzdem wollen wir daran festhalten. Auch wenn unsere Gedanken und Gefühle uns in eine andere Richtung weisen würden. Gottes Wort sagt, entfernt denjenigen aus der Gemeinschaft und meide den Kontakt. Mein Herz sagt, aber das kann ich doch nicht tun. Wir wissen aber auch, dass unser Herz böse ist von Jugend an, dass uns aus unserem Herzen die bösen Gedanken kommen. Und in Jeremia 17, Vers 9, da wird gesagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und da sehen wir aus unserem Herzen, wir dürfen unserem Herzen nicht mehr trauen als im Wort Gottes. Und die Geschichte von Israel, die zeigt es auch. Es ist eigentlich nie gut ausgegangen, wenn jemand gegen Gottes Wort gesündigt hat, wenn jemand das rebellische Aber, ich weiß es besser, gegen Gott erhoben hat. Im Buch Josua, da haben wir so ein Beispiel bei der Einnahme von Jericho, da sollen sich die Israeliten nichts von dem Besitz der Stadt für sich selbst nehmen. Und einer von den Israeliten, der hat gedacht, er weiß es besser. Da kommt so ein rebellisches Aber. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Und die Folge im Josua-Buch war dann eine militärische Niederlage. Es waren, glaube ich, 36 gefallene Soldaten und der Tod einer kompletten Familie. Das war die Folge dieses Abers, dass jemand da gegen Gottes Anweisung erhoben hat. Oder beim Propheten Jona, der hat den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen und gegen sie zu predigen. Und dann lesen wir in Jona 1, Vers 3, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Natürlich völlig lächerlich, vor Gott davonlaufen zu wollen auf diese Erde, die er doch geschaffen hat. Aber hier auch ein klarer Auftrag Gottes und Jona erhebt sein rebellisches Aber. Wie die Geschichte ausgeht, wisst ihr. Nochmal eine Stelle. Gott hat seinem Volk gesagt, sie sollen sich keine Frauen, also dem Volk Israel, sie sollen sich keine Frauen aus anderen Völkern nehmen. Und in 1. Könige 11, Verse 1, 4 und 6, da lesen wir, aber, obwohl Gott was anderes gesagt hat, aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu und Salomo tat, was dem Herrn missfiel. Auch da fatale Folgen, wenn wir unserem Herz mehr vertrauen als dem, was Gott uns sagt. Also dieses dieses Schlagwort Listen to your heart, wie es damals in den 80er Jahren Roxette gesungen hat, also höre auf dein Herz, das ist kein biblisches Prinzip. Das Beste, was wir tun können, ist uns an das Wort Gottes zu halten, denn Gott weiß, was richtig ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Am Anfang, da haben wir von dem Bibelbastelbogen gehört. Und manchmal erscheint es uns eine verlockende Option zu sein, bestimmte Passagen der Bibel, wenn wir sie schon nicht rausreißen, sie dann zumindest mal irgendwie zu ignorieren. Aber wenn wir das tun, dann stellen wir uns über das Wort Gottes. Und das ist nicht unser Platz, sondern unser Platz ist unterm Wort Gottes. Und ich wünsche mir für mich persönlich und für uns alle, dass uns Gottes Wort immer wichtiger wird und dass wir uns gern darunter stellen. In dem Vertrauen darauf, dass Gott am besten weiß, was gut für uns und für seine Gemeinde ist. Amen.